So, guten Morgen. Ich freue mich ganz besonders, einen spannenden Vortrag ankündigen zu dürfen heute Morgen, der rund um das spannende und sehr zentrale, wichtige Thema geht, wie man für Unternehmen die Wachstumsunabhängigkeit erreichen kann, zusammen mit den Anforderungen von Digitalisierung und Nachhaltigkeit, wie man diesen Konflikt zusammenführen kann. Und dafür haben wir hier drei Präsentatorinnen, die Hanna Strobel, Sophie Meyer und Felix Sühlmann-Faul. Hanna Strobel ist Mitgründerin von Nela, dem Next Economy Lab. Nela entwickelt und realisiert mit Unternehmen, Politik und Zivilgesellschaft zukunftsfähige Konzepte. Ihr Schwerpunkt, Arbeitsschwerpunkt ist die Nachhaltigkeits- und Transformationsforschung. Sophie Meyer ist auch Mitarbeiterin bei Nela und hat an der Kurzstudie zu diesem Thema mitgeschrieben. Und dritter im Bunde ist Felix Sühlmann-Faul. Viele kennen vielleicht den Namen, er Autor des Buchs Der blinde Fleck der Digitalisierung. Ist jetzt, ich weiß nicht, 4 Jahre alt oder ungefähr. Ja. Er ist Techniksoziologe, Speaker, Autor mit Spezialisierung auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Ich freue mich sehr auf diesen Vortrag und ich habe schon gehört, ihr wollt auch einen großen Diskussionsteil im Anschluss haben. Also könnt ihr euch schon mal Fragen überlegen. Gut.
Vielen Dank. Ja, schön, dass ihr da seid. Ich habe noch jemanden Bekannten mitgebracht, der dürfte den meisten Leuten bekannt sein. Das ist Sisyphos. Der ist so das Urbild des götterverachtenden Frevlers, dem es immer wieder gelang, sein Schicksal zu überlisten. Er hatte unter anderem den Zustrom zum Hades gesperrt und den toten Gott Thanatos gefesselt. Und wie er letztendlich zu seiner Strafe kam, nämlich immer wieder diesen Stein den Berg hochrollen zu müssen und dann kurz vor der Bergspitze rollte er dann wieder runter und er musste dann immer wieder hochrollen. Also wie er zu dieser Strafe kam, da gibt es verschiedene Versionen davon. Aber die Frage ist natürlich, wo der Zusammenhang liegt jetzt zum wirtschaftlichen Wachstum, über was wir heute sprechen. Es gibt eine starke Ähnlichkeit zwischen den Mühen von Sisyphos und einer dringend benötigten Lösung für das Thema Wachstum, das zu finden. Aber wir haben uns dem Thema dann trotzdem angenommen. Und ich gehe im nächsten erstmal durch den Forschungsprozess so ein bisschen durch und die Ergebnisse der Forschungslinie und was eigentlich der Hintergrund dieser Angelegenheit war, uns damit zu beschäftigen, für diese überlebensnotwendige Transformation. Diese Forschungslinie war Teil von dem Codina-Projekt, das jetzt aktuell noch läuft. Das teilt sich das Wuppertal-Institut und das IZT hier in Berlin, das Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung. Und das Projekt hat im Grunde drei Ziele. Das erste Ziel ist, ein bundesweites Netzwerk zu bilden von allen Akteurinnen und Akteuren aus Politik, aus Zivilgesellschaft, Forschung und so weiter, aus dem Bereich Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Dann gibt es 10 verschiedene Forschungslinien, die alle blinde Flecken bearbeiten, die jetzt aktuell im Bereich Digitalisierung und Nachhaltigkeit noch nicht beleuchtet sind. Und Ziel der Angelegenheit ist letztendlich, Umsetzungspläne zu schaffen für die Umweltpolitik, weil Auftraggeber ist das BMU damals und in der Zwischenzeit natürlich BMUV. Und es geht darum, tatsächlich Umsetzungspläne für die Forschungsergebnisse zu erzeugen. Wer mehr darüber erfahren möchte, codina-transformation.de, da findet man auch unter anderem den Forschungsbericht zu dieser Forschungslinie. Und die zwei wunderbaren Kurzstudien von Hannah und Sophie, die später noch auch zu Wort kommen. Sorgenkindwachstum ist uns im Grunde, den meisten dürfte es bekannt sein, wo liegt das Problem des wirtschaftlichen Wachstums. Einerseits erzeugt das Wachstum unseren Wohlstand, ist für unsere, finanziert unsere Infrastrukturen, unsere öffentlichen Güter. Und es gibt auch so eine gegenseitige Bedingtheit. Unser Sozialstaat, unsere Sozialversicherungen sind finanziert über wirtschaftliches Wachstum. Gleichzeitig ist es eben so, dass es ein hohes Maß an Ungerechtigkeit erzeugt, vor allem eine starke Spannung zwischen dem wohlbegüterten globalen Norden und dem globalen Süden. Und natürlich gibt es auch eine Kopplung zwischen Wachstum und Umweltverbrauch. Dann sind die Ressourcen, die benötigt werden und abgebaut werden, die sind endlich. Und dann stellt sich natürlich die Frage der künftigen Generationen, was ja sozusagen die zentrale Frage von Nachhaltigkeit im Grunde ist. Und der deutsche Soziologe Hartmut Rosa hat mal gesagt, der beste Indikator, also gerade zu dem Thema künftige Generationen, der beste Indikator für das Scheitern des Wachstumsversprechens ist, dass bis zum Jahr 2000 Eltern erfüllt waren von dem Leitmotiv, dass die Kinder es einmal besser haben sollen. Heute sagen sich Eltern in den westlichen Industriestaaten, wir müssen alles dafür tun, damit es den Kindern nicht schlechter gehen wird. Das Problem ist so ein bisschen die Metaebene der Angelegenheit, die gegenseitige Bedingtheit und Abhängigkeit. Und deswegen ist es immer schwierig, über das Thema wirtschaftlichen Wachstums zu sprechen. Diese drei Personen dürften auch bekannt sein, unsere ehemalige Bundeskanzlerin Margaret Thatcher und Ex-Bundeskanzler und Gazprom-Lobbyist Hartmut Schröder, ne Quatsch, Gerhard Schröder. Und alle drei haben unabhängig voneinander gesagt, ja, für den Kapitalismus gibt es keine Alternative. Das ist so ähnlich wie die Technologie oder der freie Markt oder die Globalisierung oder wirtschaftliches Wachstum. Allen diesen Begriffen wird im Grunde so eine außermenschliche Macht zugesprochen, sodass sie so einen eigenen Willen haben, so einen Zweck und ein Ziel. Und dieser Determinismus zu sagen, es gibt keine Alternative, hat im Grunde drei Funktionen. Die erste Funktion ist, es erzeugt die Vorstellung, dass Gegenwart und Zukunft festgesetzt sind. Das zweite ist, Determinismus verdeckt die Interessen der Akteure, die vom Glauben an die Alternativlosigkeit profitieren. Und das dritte ist, es erzeugt in Folge Lethargie und Passivität. Das Wichtigste beim Thema wirtschaftliches Wachstum ist im Grunde, dass es eine ideologische Größe ist. Vor allem in Deutschland war das eine Angelegenheit, die nach dem Zweiten Weltkrieg im Rahmen des Wirtschaftswunders und so weiter ermöglicht hat, weil man auf Deutschland, die Nation, nicht besonders stolz sein konnte. Aber auf das Wirtschaftswunder, da konnte man prima stolz sein. Also es war im Grunde so eine Art Ersatznationalstolz auf das Wirtschaftswachstum und so weiter, sich so zu konzentrieren und das nach außen zu tragen. Und deswegen ist das vor allem in Deutschland eine wichtige Größe. Wahlplakate jetzt vor der letzten Bundestagswahl haben auch davon gesprochen, wir brauchen, die FDP natürlich hat gesagt, wir brauchen ein neues Wirtschaftswunder. Und das verweist im Grunde alles auf diese kulturelle Größe des Wirtschaftswachstums. Der Ausgangspunkt der Forschung war im Grunde, das Problem ist, ich hatte gerade über die Metaebene gesprochen, systemische Verknüpfungen, Abhängigkeiten, Kodetermination. Und wo sind die Spielräume allerdings für den Paradigmenwechsel? Und normalerweise, wenn man über wirtschaftliches Wachstum spricht, dann kommt man nach 10, spätestens 20 Minuten auf den Punkt, dass der Kapitalismus ja eigentlich an allem schuld ist. Und das wollten wir uns ersparen. Und haben uns die Frage gestellt, wo sind die Spielräume für einen Paradigmenwechsel? Und welche Rolle spielt die Digitalisierung eigentlich in dem Zusammenhang? Weil es ist altbekannt im wirtschaftlichen Bereich, technologische Innovationen erzeugen normalerweise eine Produktivitätssteigerung und darüber ein Wachstum von Unternehmen. Es gibt allerdings keinen aktuellen festen Forschungsstand, der sagt, digitale Innovationen, da ist es genauso. Das ist im Grunde noch so ein bisschen eine Forschungslücke. Und deswegen haben wir zwei dicke Pakete gesucht. Das eine ist das Wachstum, nämlich in der Ambivalenz zwischen Wohlstand und der Gerechtigkeitsfrage und gleichzeitig die Digitalisierung, die einerseits durchaus Potenziale für Nachhaltigkeit hat, allerdings dann auch der viel beschleunigte, der viel zitierte Brandbeschleuniger ist und sein kann und aktuell auch ist. Und deswegen haben wir uns konzentriert auf die Ebene, wo es tatsächlich die Möglichkeit gibt, vielleicht noch Dinge zu verändern und von da aus die Transformation zu starten, nämlich klein- und mittelständische Unternehmen, die kleinsten, abgesehen von den Privathaushalten, die kleinsten Einheiten der Volkswirtschaft. Weil in dem Fall ist die Abhängigkeit von dieser systemischen Ebene noch kleiner, weil der Köpfe noch reagieren. Und hier gibt es tatsächlich Spielräume für die Abkehr. Und deswegen hat sich die Frage gestellt, wie können kleine und mittelständische Unternehmen befreit werden von deren Wachstumszwang und von da aus die Transformation einzuleiten. Weil der Wachstumszwang existiert natürlich auch, je nach Branche. Das ist ein Blick in den Forschungsprozess. Hier ist eigentlich hauptsächlich wichtig, auf welche Fragen wir uns währenddessen konzentriert haben. Wir haben dann ausgehend von diesem Startpunkt Befragungen und Interviews durchgeführt und haben unter anderem Fragen gestellt wie, was ist das Wachstum eigentlich für euch in eurem Unternehmen? Also welche Form hat es? Wie wichtig ist das eigentlich? Ist das Tagesgeschäft? Kommt es bei jeder Besprechung irgendwie einmal vor oder ist es einmal im Jahr wichtig? Und was erzeugt für euch das Wachstum? Warum müsst ihr eigentlich wachsen? Und nach diesen Befragungen hat sich dann die Frage gestellt, okay, wir haben verstanden, was macht das Wachstum für euch, aber wie kann man das dann im Grunde nachhaltiger gestalten, das Thema? Und nur ein Teil der Ergebnisse war aus diesen Befragungen im Grunde, Wachstum erzeugt Sichtbarkeit in Anführungsstrichen, also Präsenz in der Branche, gegenüber anderen Unternehmen, gegenüber potenzieller Kundschaft beispielsweise auch. Also das sind solche Sachen wie Marketing natürlich, aber es ist zum Beispiel auch ein Messeauftritt. Für einen Messeauftritt braucht man genügend Personal und Werbemittel und so weiter und so fort. Und das wird unter anderem über Wachstum finanziert. Dann das Thema Konkurrenzfähigkeit natürlich. Ein Unternehmen muss, so waren die Antworten, muss eine gewisse Größe haben, um sich im Grunde durchsetzen zu können gegen die Mitbewerber. Und davon hängt natürlich auch die Existenz und die Zukunft eines Unternehmens ab. Dann natürlich ganz klar Mammon, Gewinnstreben, eindeutige Größe und Innovationsfähigkeit. Bei Innovationsfähigkeit ist es so ein bisschen ähnlich wie bei der Sichtbarkeit, nämlich Innovationsfähigkeit, die Entwicklung von Innovationen, je nachdem wie groß dieser Wurf sein soll, ist eine Sache, die bindet verschiedene Ressourcen. In erster Linie ist es Zeit, es ist aber auch Personal und Finanzen natürlich. Und auch das wird über Wachstum finanziert. Das ist allerdings für kleine und mittelständische Unternehmen eine äußerst ambivalente Angelegenheit, weil nämlich mit diesem Wachstum geht auch ein gewisses Risiko einher. Psychologisch würde man sagen, es erzeugt durchaus Anpassungsstörungen in einem Unternehmen, wenn es wächst, beispielsweise auf Ebene des Personals. Das Onboarding von neuen Leuten, überhaupt Leute zu finden und dann die richtigen Leute zu finden. Dadurch verändern sich die Strukturen in einem Unternehmen. Teamkonstellationen müssen angepasst werden, die Strukturen müssen nachziehen und dadurch entstehen auch mehr Hierarchieebenen und so weiter. Und das ist durchaus, geht einher mit einer Belastung, Arbeitslast bei den Teams verändert sich Und auch persönlich, wenn man jetzt von kleinen Unternehmen spricht, die beispielsweise 9 Mitarbeitende haben und eine Chefin oder so, dann ist das Problem tatsächlich, dass sich die Arbeitslast dann eben auf diese Leute stärker verteilt. Und der letzte Punkt ist, was ich jetzt mal ideologische Themen genannt habe. Da sind wir nämlich gerade bei der Chefin beispielsweise eines kleinen Unternehmens. Viele Unternehmerinnen und Unternehmer legen sehr viel Wert darauf, alle Leute in ihrem Unternehmen beim Vornamen zu kennen beispielsweise. Und wenn mehr Leute jetzt reinkommen in das Unternehmen, dann löst sich das im Grunde auf und bei den Leitungen, bei der Leitungsebene liegt dann im Grunde zum Beispiel mehr Management und so weiter und es gibt nicht mehr die Möglichkeit, selber die Ärmel hochzukrempeln und mitzuarbeiten, was durchaus eine Leidenschaft ist von vielen Unternehmerinnen und Unternehmern, mit denen ich gesprochen habe. Deswegen nicht wachsen zu müssen, kann eine willkommene Entlastung sein, unter anderem wegen des unternehmerischen Risikos auch. Also wenn man mehr Leute anstellt, dann ist das Problem, wenn es dann eine wirtschaftliche Flaute gibt, muss man die Leute alle wieder gehen lassen. Und die haben dann sehr viel Wissen beispielsweise auch akquiriert. Das ist alles eine äußerst ambivalente Angelegenheit. Also Thema ist ja im Grunde Wachstumsunabhängigkeit. Und aus diesen Interviews entstand unter anderem auch die folgende Definition. Die hat 4 Punkte, diese Definition. Der erste Punkt ist, ein wachstumsunabhängiges Unternehmen priorisiert ein langfristiges Gleichgewicht zwischen selbstgewählten Qualitätswerten und der Unternehmensgröße. Der zweite Punkt ist, die Unternehmensgröße bleibt konstant, wenn diese Werte, auf diese Werte komme ich gleich noch, auf was sich Unternehmen konzentrieren können, wenn sie nicht wachsen wollen, also nicht auf das Wachstum zu konzentrieren, sondern auf diese Qualitätswerte. Die Unternehmensgröße bleibt konstant, wenn diese Werte erfüllt werden können und wenn weder der Unternehmenserhalt noch weitere Entwicklungsmöglichkeiten gefährdet sind. Dritter Punkt ist, das Unternehmen legt Wert auf folgende Qualitäten. Das kann zum Beispiel sein, Produkte und Dienstleistungen, das wäre naheliegend, vielleicht auch Arbeits- und Produktionsprozesse, aber ich habe auch mit Unternehmen gesprochen, die sich auf folgende Dinge konzentrieren. Beziehungen innerhalb des Unternehmens, das ist das, über was ich gerade gesprochen habe. Außerdem zur Region, Kundschaft und GeschäftspartnerInnen inklusive anderen Unternehmen. Die Sache mit der Region ist zum Beispiel eine äußerst wichtige Angelegenheit, weswegen wachstumsunabhängige Unternehmen, die sich auf diese Sache konzentrieren, äußerst wichtig für die Entwicklung der Regionen sind. Nur ein Beispiel, das Unternehmen, ich habe mit einem alternativen Energieanbieter gesprochen und die geben sich sehr viel Mühe in ihrer Region, die Nachhaltigkeitstransformation anzuschieben. Und die Beziehungen zu anderen Unternehmen sind deswegen wichtig. Das klingt erstmal aus kapitalistischer Perspektive merkwürdig, aber wenn zum Beispiel jetzt ein sehr großer Auftrag an ein Unternehmen kommt und dieses eine Unternehmen kann diesen Auftrag nicht stemmen, sich zusammenzutun mit anderen Branchenvertretern und diesen Auftrag zu teilen. Beide Unternehmen haben was von diesem Auftrag und beide Unternehmen müssen nicht wachsen, weil dieser Auftrag vielleicht zu groß ist für eins der Unternehmen. Und der vierte Punkt ist, Wachstumsunabhängigkeit ist kein Ziel, sondern das ist ein Weg. Das ist ein Weg zu einer jeweilig idealen, nachhaltigkeitsoptimierten Unternehmensgröße, die die Erfüllung dieser gewählten Qualitäten ermöglicht. Das bedeutet, das ist jetzt nicht eingefroren für jetzt und alle Zeit, sondern es kann ja eben auch sein, dass wenn die Qualitäten erfüllt sind auf der einen Ebene, dass dann neue Qualitäten, höhere Ansprüche an die eigene Qualität des Unternehmens mit dazukommt. Und dann kann sich das im Grunde anpassen. Wer so auf Flussdiagramme steht wie ich, der kann sich diese Definition jetzt auf diese Art und Weise nochmal angucken. Und zwar können die Qualitäten erfüllt werden? Wenn das ein Ja ist, dann ist die Frage, ist der Unternehmenserhalt gefährdet? Und wenn das ein Nein ist, sind weitere Entwicklungsmöglichkeiten gefährdet? Wenn es auch ein Nein ist, dann kann dieses Unternehmen wachstumsunabhängig werden. Und was ist eigentlich die Zielgruppe dieser Angelegenheit? Das ist nämlich folgendermaßen, dass wir in Deutschland, es gibt fast keine nicht klein- und mittelständischen Unternehmen. Wir haben alle Unternehmen in Deutschland, 99,4% sind klein- und mittelständische Unternehmen. Das heißt, die Zielgruppe, die theoretische Zielgruppe ist extrem groß. Die meisten Unternehmen sind sogar Kleinstunternehmen. Kleinstunternehmen sind, wie ich vorhin in diesem Beispiel gesagt habe, bis 9 tätige Personen. Das sind die meisten. Und es geht dann im Grunde hoch bis zu den bis zu 249 Mitarbeitende und oder bis 50 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Also es sind durchaus schwergewichtigere Unternehmen. Und die Zielgruppe können nicht sein, die 2,6 Millionen kleine und mittelständische Unternehmen. Von dieser Zielgruppe muss einiges abgezogen werden. Nämlich, es fängt an mit den 94 anerkannten Handwerken. Die meisten Handwerksbetriebe, da sieht es im Grunde so aus, dass die haben kein Wachstum und es gibt kaum Veränderungen, abgesehen vielleicht von der Branche wie Fahrräder. Die sind natürlich explodiert in den letzten Jahren. Buchbinderei habe ich herausgefunden, ist extrem in die Knie gegangen. Aber das sind solche Sachen, die sind halt von Zeitgeist und beeinflusst. Das heißt, die wachsen und schrumpfen und so weiter, aber das sind eher äußere Faktoren, die das ausmachen. Das ist jetzt nicht so, dass die Buchbinderei im Dorf sagt, wir wollen jetzt der Branchenführer werden oder sowas und deswegen brauchen wir sehr viel mehr Leute. Was außerdem abgezogen wird, sind medizinische Praxen. Die gelten als Dienstleistungsunternehmen im Bereich der kleinen und mittelständischen Unternehmen. Darunter fallen eben die Allgemein- und FachärztInnen und Zahnmedizin und psychologische PsychotherapeutInnen. Das wird deswegen abgezogen, weil hier nämlich Planwirtschaft im Grunde herrscht. Die Krankenkassen bestimmen zusammen mit Bundes- und Länderausschüssen, ich kürze das jetzt so ein bisschen ab, die Anzahl notwendiger Kassensitze. Und das ist jetzt nicht so, dass, keine Ahnung, die Tierarztpraxis jetzt sagt, wir zerstören alle anderen Tierarztpraxen und deswegen machen wir ein riesiges Unternehmen auf. So funktioniert das nicht. Was außerdem abgezogen wird, sind verschiedene Dienstleistungen. Übrigens ein heißer Tipp als Quelle für die meisten meiner Recherchen auf dieser Ebene ist das Statistische Bundesamt. Super freundliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch für extrem komplexe Fragestellungen und 10 Meter große Tabellen über alle diese Entwicklungen. Heißer Tipp an dieser Stelle. Okay. Verschiedene Dienstleistungen sind Branchen wie chemische Reinigungen, Bestattungsinstitute, Fitnessstudios, Solarien, sowas in diesem Bereich. Da gibt es eine starke Fluktuation in den Umsätzen, aber die gründen sich sowieso mit einem sehr geringen Gründungsbudget und deswegen herrscht da auch geringe Wachstumsmotivation. Also die habe ich auch abgezogen, weil die eben auch nicht wachsen. Frage ist ja, welche Unternehmen können überhaupt wachsen. Und dann kommen noch dazu interessante Ergebnisse einer Studie von Salesforce, und zwar 12% der kleinen und mittelständischen Unternehmen setzen auf eine konstante Größe und 9% wollen ihre Größe sogar reduzieren. Also die werden auch nochmal abgezogen und dann sind wir bei 1,343 Millionen kleinen und mittelständischen Unternehmen, die theoretisch die Möglichkeit hätten, wachstumsunabhängig zu werden. Der Zusammenhang zur Nachhaltigkeit von wachstumsunabhängigen Unternehmen zeigt sich beispielsweise, wenn man sich die SDGs anschaut, die Nachhaltigkeitsziele der UN. Es geht ja darum, bei den Unternehmen, die ich befragt habe, die entweder wachstumsunabhängig sind, auch wenn sie sich selber so nicht bezeichnen, weil das eben eine Bezeichnung ist, die wir entwickelt haben, die entweder auf dem Stand sind, wachstumsunabhängig zu sein, oder die für die Wachstum keine Größe spielt, und sich, die sich eben auf diese Qualitäten, die ich vorhin genannt habe, eher konzentrieren. Da geht es ganz häufig darum, dass das Thema Nachhaltigkeit sehr stark im Raum steht, einfach aufgrund der Tatsache, dass diese Unternehmen es begriffen haben, dass zwischen wirtschaftlichem Wachstum und dem Umweltverbrauch ein starker Zusammenhang besteht. Es rechtfertigt sich eine staatliche Förderung für diese Unternehmen, und zwar deswegen, weil die nämlich ihre Treibhausgasemissionen reduzieren. Sie bilden dauerhafte Arbeitsplätze und sie helfen im Grunde Deutschland dabei, die SDGs zu erreichen. Und wie ich vorhin das Beispiel genannt habe, regionale Nachhaltigkeitstransformation. Und das ist eigentlich ein Bereich der Daseinsvorsorge. Darüber rechtfertigt sich beispielsweise auch eine staatliche Förderung. Und um das ein bisschen transparenter zu machen, zwei Beispiele, welche SDGs das betrifft. Zum Beispiel Ziel 8.4 lautet, bis 2030 die weltweite Ressourceneffizienz bei Konsum und Produktion schrittweise verbessern und sich bemühen, das Wirtschaftswachstum von der Umweltzerstörung zu entkoppeln. Oder beispielsweise 11b, Unterstützung positiver wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Verbindungen zwischen städtischen, stadtnahen und dörflichen Kommunen. Und jetzt ist natürlich die Frage, das ist ja vielleicht irgendwie ein ganz plausibles Konzept und so weiter, aber wie schieben wir es eigentlich an? Was ist die kritische Masse? Welche Unternehmen trauen sich, das Wachstumsdogma im Grunde in Frage zu stellen, und wo ist dann der Tipping Point? Wann gibt es genügend Unternehmen, dass man sagen kann, die Transformation ist jetzt im Grunde richtig am Laufen? Es gibt aktuelle psychologische Studien über Veränderungen sozialer Konventionen. Und es bedarf einer engagierten Minderheit von nur 25%, um eine Gruppe von 100 Leuten, also die restlichen 75, zu überzeugen. Das wären allerdings 325.000 Unternehmen, wenn wir jetzt uns auf diese 25% konzentrieren. Also diese psychologischen Studien haben im Grunde so funktioniert, dass man eine Gruppe von 100 Leuten gebildet hat und man hat 25 von denen eine soziale Innovation sozusagen überreicht, dass sie zum Beispiel einen bestimmten Begriff verwendet haben oder dass sie eine bestimmte Logik vertreten haben und so weiter. Und es gab verschiedene Versuche in den letzten Jahrzehnten dazu, wo ist eigentlich dieser Punkt, wie viele Leute braucht man, um eine Gruppe zu überzeugen. Und da gab es dann Ergebnisse zwischen 10% und 50%. Und auf jeden Fall diese Studie mit diesen 25% ist in der Zwischenzeit sehr stark in den Fokus gekommen. Aber wie gesagt, diese 25%, das sind natürlich einige. Und zur Rettung kommt Everett Rogers to the rescue. Der war unter anderem Soziologe und hat dieses äußerst einflussreiche Buch geschrieben, Diffusion of Innovations. Und er hat sich eigentlich hauptsächlich mit technologischen Innovationen beschäftigt. Von ihm stammt unter anderem, da gehe ich gleich noch drauf ein, diese bekannte Kurve mit den Early Adopters und so weiter. Also wann konzentrieren sich bestimmte soziale Gruppen auf die Übernahme von technologischen Innovationen? Wer es nicht kennt, es stammt, die ursprüngliche Auflage ist von 1957, aber es ist nach wie vor extrem lesenswert und extrem, extrem klar und spannend. Und wenn man sich diese, im Deutschen liest man auch manchmal S-Kurve, wenn man sich diese Innovationskurve anguckt nach Rogers, dann gibt es da diese verschiedenen Gruppen. Also wann übernimmt wer eine Innovation? Die ersten sind die Innovatoren, die nehmen das Risiko auf sich einer Wachstumsunabhängigkeit, jetzt in unserem Fall, dass sie die Ressourcen und vor allem die Leidenschaft besitzen, zu verändern, auch wenn es schief geht. Viele Unternehmen, mit denen ich gesprochen habe, die in diesen Bereich Wachstumsunabhängigkeit fallen, sind extrem, sagen wir mal, idealistisch. Die treibt einen Idealismus an. Und das ist natürlich eine Sache, die reicht nur so und so weit. Dann gibt es die Early Adopters. Die sind wählerisch, wenn es darum geht, neue Konzepte zu nutzen. Aber es sind diejenigen, die von anderen dann gefragt werden, um die eigene Unsicherheit zu reduzieren. Das heißt, die müssen erstmal mit Fakten, die müssen erstmal überzeugt werden. Dann sind die dabei. Das heißt, diese ersten zwei Gruppen brauchen ein Sendungsbewusstsein. Die müssen Einblicke zur Verfügung stellen anderen Unternehmen gegenüber, Best Practices vorführen und mit gutem Beispiel im Grunde vorangehen, um zu zeigen, Wachstumsunabhängigkeit funktioniert für uns, vielleicht funktioniert es auch für euch. Dann kommt die Early Majority und das ist auch übrigens, wenn man die Anzahl der Unternehmen jetzt mal umlegt, dann hat man am Anfang diese 2,5%. Das sind im Grunde die Botschafter, diese Violetten, also die Innovators und die Early Adopters. Da haben wir also insgesamt diese 16%. Und auf die Art und Weise sind diese Zahlen schon deutlich, deutlich reduzierter. Und wann kommt die entscheidende Early Majority? Diese Early Majority ist im idealtypischen Fall, sind es 34%, und das ist dann schon eine knappe halbe Million von Unternehmen. Diese Early Majority, die braucht Zeit, um zu wechseln, aber wenn sie erkennt, welche Vorteile es bringt, dann sind die durchaus wechselbereit. Das heißt, die stützen sich auf Fakten, die Early Majority. Und dann gibt es die Late Majority, die genauso groß ist. Das sind Unternehmen, die reagieren auf diesen Gruppendruck, der sich in der Zwischenzeit gebildet hat. Oder wenn sich beispielsweise neue gesellschaftliche Werte einstellen oder einfach auch eine ökonomische Notwendigkeit. Das heißt, da herrscht ein hohes Maß an Unsicherheit, ein hohes Maß an Überzeugungsarbeit ist deswegen an dieser Stelle notwendig. Und dann gibt es natürlich noch die Zögerer, und diejenigen, die sowieso von vornherein her schon dagegen waren. Also die sind traditionell bis reaktionär in der Regel und die handeln meist auf Basis von Erfahrungswerten. Es gibt natürlich auch ökonomische Begrenztheit beispielsweise. Es ist dann schwierig, Risiken einzugehen und neue Konzepte einzuführen. Alles selbstverständlich, aber das ist ja auch hier eine Darstellung eines idealtypischen Falls. Okay. Welche Maßnahmen haben wir eigentlich entwickelt, um das Thema Wachstumsunabhängigkeit in den Unternehmen einzuführen? Wir haben drei Handlungsfelder entdeckt. Das eine ist Nachhaltigkeit, das sind die grünen Sachen, und Wachstumsentlastung, es sind die weißen Flächen. Zu diesen Sachen gehört beispielsweise, nehmen wir mal den digitalen Zwilling für Nachhaltigkeitseinschätzung. Digitale Zwillinge sind ist ja im Grunde so eine Art Simulation, das beispielsweise eingesetzt wird, wenn es darum geht, einen Prototypen zu konstruieren oder sowas, dann wird der in der Zwischenzeit eben auf einer digitalen Ebene erzeugt. Und man kann von der Art und Weise beispielsweise sehen, welche Materialien gebraucht werden oder wo gibt es so Sollbruchstellen und so weiter. Und ein Vorschlag, der in einem Workshop hochgekommen ist, war, einen digitalen Zwilling einzusetzen für die Nachhaltigkeitseinschätzung eben auch eines Produktes oder sowas. Aber die zentrale Angelegenheit eigentlich, und das ist eins der zentralen Forschungswerte oder Ergebnisse, ist, es hängt nicht eigentlich vom Thema Digitalisierung ab. Digitalisierung hilft durchaus kleinen und mittelständischen Unternehmen, aber das Zentrale bei der Angelegenheit ist ein kultureller Wandel. Und das sind alles diese Maßnahmen. Und damit übergebe ich an Hanna.
Dankeschön. Ist das Mikro an? Test, perfekt. Kannst du einmal die Präsentation wechseln? Er kommt nachher nochmal.
Wir sprechen uns gleich noch.
Ja. Genau, ich brauche das Mikro nicht. Genau, wir haben in dem Forschungslinie vom Felix, kannst du einmal noch auf Vollbildmodus, geht das noch? Volliger? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Nee, lass. Nee. Okay. Wir haben uns in der Forschungslinie von Felix einer Kurzstudie gewidmet zu dem Thema resiliente Unternehmen, Strategien und dem Wachstumsdruck zu entkommen. Und der Kern dieser Studie war es auf jeden Fall, zu schauen, okay, welche Maßnahmen können auf den Weg zur Wachstumsunabhängigkeit führen, wie kann Wachstumsunabhängigkeit vor allem im Hinblick auf Nachhaltigkeit mit digitalen Tools förderlich sein. Genau. Würde ich gerne wissen. Kannst du noch mal schauen, bitte? Die ist komplett leer. Da müssten wir einmal meinen Laptop bitte wechseln. Ginge das, dass wir den Laptop hier anschließen? Kriegen wir alles hin? Also ich hätte sie sonst, wenn wir einfach umstecken.
Jetzt tut's.
Okay. Versuchen wir es nochmal. Genau, Ziele unserer Studie haben uns im ersten Schritt die Literatur zum Thema Wachstumsunabhängigkeit im Kontext der Unternehmen angeschaut. Das heißt, wie ist der Zusammenhang von Nachhaltigkeit und Wachstumsunabhängigkeit? Was gibt es da an Forschungsliteratur? Keiner Disclaimer, der wissenschaftliche Diskurs ist sehr mau. Es gibt also wenig Literatur dazu. Wichtig war uns, auf Basis dieser Literatur ein Cluster, was wir nachher noch in Tabellenform sehen, zu entwickeln, wo wir Potenzial und Risiken zum Thema Wachstumsunabhängigkeit in Unternehmen evaluiert haben oder eruiert haben. In einem zweiten Schritt haben wir qualitative Interviews geführt mit drei Unternehmen, VD, EWS, also Energiegenossenschaft Schönau, und Einhorn Products, die zwar gesagt haben, hey, wir sind nicht wachstumsunabhängig, aber wir weisen wachstumsunabhängige Tendenzen auf. In einem dritten Schritt, keine Überraschung, haben wir natürlich versucht, die Literatur, die Theorie, den wissenschaftlichen Diskurs mit den Praxisbeispielen zu synthetisieren und haben daraufhin Maßnahmen herausgeschrieben, entwickelt, die zum Thema Wachstumsunabhängigkeit sind. Genau. Das Ergebnis von dieser Studie, ich würde einmal vorlesen, Wachstumsunabhängigkeit ist notwendig, um die Nachhaltigkeitskrisen zu überwinden. Also vor allem auch ein Praxisfokus dort. Die alle Unternehmen, die wir befragt haben, diese drei oder auch die Felix befragt haben, waren im Hinblick auf Nachhaltigkeit sehr versiert. Das zweite, der Wachstumsbegriff wird in der Unternehmenspraxis differenziert wahrgenommen und impliziert eine inhärente Reflexionslogik. Das bedeutet, genau, es gibt kein Unternehmen gerade weltweit, außer es gibt jemand, der das weiß, dass wachstumsunabhängig per se ist, sondern dass es immer auch noch Wachstum gibt, ist die Frage, was wächst und dass aber vor allem Wachstum innerhalb des Unternehmens kritisch reflektiert wird. Das dritte Ergebnis war qualitatives Wachstum, das sozial verträglich und ökologisch nachhaltig ist, wird positiv gesehen. Das schließt an diesen Punkt an. Ja, also es gibt kein Unternehmen, das wachstumsunabhängig ist, aber es ist die Frage, wie man Wachstum definiert. Die zwei letzten Ergebnisse, die wir herausgefunden haben, waren, Unternehmen müssen zunächst bis zu einem bestimmten Niveau wachsen, um stabil aufgestellt zu sein. Dann sind Maßnahmen hin zu Wachstumsunabhängigkeit umsetzbar. Also auch ganz wichtig, die Frage können wir auch nachher nochmal diskutieren. Kann man von Grund auf beispielsweise ein Start-up oder etc. wachstumsunabhängig aufbauen oder funktioniert das gar nicht? Wir haben gesagt, es braucht eine stabile Größe, es braucht ein stabiles Wirtschaftswachstum vorher. Und das letzte Ergebnis war Transformationspunkte, mit denen Unternehmen ihren Weg zur Wachstumsunabhängigkeit bestreiten können. Transformationspunkte sind das, worauf wir uns jetzt auch in dem Folgenden, worauf Sophie sich auch konzentrieren wird, ist die Frage, wo laufen Wachstumsunabhängigkeit zusammen mit Nachhaltigkeit? Das heißt, wo haben wir qualitative Werte, die Felix angesprochen hatte, wo haben wir in Unternehmen Nachhaltigkeit als Gestaltungs- und Handlungsprinzip und wo haben wir ein Prinzip der Nichtertragssteigerung innerhalb von Unternehmen. Das sind Transformationspunkte. Hier ein kleiner Ausschnitt, es ist kostenfrei runterladbar, die Kurzstudie mit dieser Tabelle, die vielleicht jetzt gar nicht so gut lesbar ist. Wir haben hier in Grau das, was wir herausgefunden haben, auf Basis von den Praxisbeispielen und Interviews. Wir haben Blau, sind Maßnahmen, die nur in der Literatur zu finden sind. Und worauf wir uns jetzt in den folgenden Minuten konzentrieren werden, ist Orange. Da, wo Literatur, Forschung und Praxis zusammenlaufen, die wir als sinnvoll erachten auf dem Weg zur Wachstumsunabhängigkeit. Und die ersten, die wir dort sehen, die ersten Transformationspunkte sind alternative Rechtsformen und Organisationsformen. Das heißt, was Felix schon erwähnt hatte, die Beziehung zwischen KonsumentInnen, UnternehmerInnen, aber auch KapitalgeberInnen ändern sich und stärken sich und haben eine engere Beziehung und verwischen sich und verschwimmen vielleicht auch. Die laufende Reflexion kam jetzt auch schon öfter. Das heißt, Unternehmen, die sich auf jeden Fall als wachstumsunabhängig bezeichnen oder die wachstumsunabhängige Tendenzen aufweisen, die reflektieren permanent ihre Position im Wirtschaftssystem, im Kontext der Nachhaltigkeit. Auch die Frage, okay, wie passen wir unsere Ziele dementsprechend ein? Also es ist die ganze Zeit die Konstante, die akzeptieren sozusagen die Wandlungsprozesse als Konstante ihres Unternehmens. Die nächsten drei, also wir haben 5 Transformationspunkte, sind neue Geschäftsfelder. Also die Frage vor allem auch, wie definieren wir das Thema, das Spektrum Produkt? Ja? Also beispielsweise Veleda, vielleicht kennen das welche, die Kosmetikhersteller, die fragen sich immer, okay, was verkaufen wir eigentlich? Ne? Wir verkaufen Shampoo, ein Wegwerfprodukt. Verkaufen wir eigentlich eher das Erlebnis der frisch gewaschenen Haare? Ne? Also wie kommen wir da innovativer sein? Vierter wichtiger Punkt sind alternative Bilanzierung. Ja? Also wie schaffen wir KPIs, die halt nicht mehr auf das Wirtschaftswachstum sich konzentrieren? Wie bewegen wir die Politik dahin, dass KPIs sich nicht mehr auf dem Wirtschaftswachstum konzentriert? Weil das ist gerade so. Ne? Also ein Unternehmen in Deutschland muss wachsen. Ja? Also das ist die Frage nach der alternativen Bilanzierung. Und als letzten wichtigen Punkt, der kam auch immer wieder mit dieser Frage nach Beziehung, die starke Community. Felix hatte das mit der regionalen Vernetzung schon angesprochen. Es ist dreifach. Einmal innerhalb des Unternehmens, also die Frage, wie schaffe ich ein krisenfestes Team, die Frage nach Organisationsstrukturen. Das zweite ist die regionale Vernetzung von Unternehmen, also wie schaffen wir es gemeinsam voranzugehen zum Thema Wachstumsunabhängigkeit und das auf jeden Fall auch überregional. Ne? Also wie können sich Unternehmen überregional vernetzen und unterstützen und auch politisch sich einsetzen, Wachstumsunabhängigkeit voranzubringen, vor allem in der Politik. Genau, wir gehen jetzt noch ein bisschen tiefer auf diese Transformationspunkte ein. Sophie wird die nächsten 4 vorstellen. Ich stelle auf jeden Fall dieses im optimalen Maß einpellend ohne Druck wirtschaften vor. Das zielt ab auf diesen laufenden Reflexionspunkt. Das hatte ich eben schon erwähnt. Ja, also wir sind in einer Welt, in einer Zeit, wo wir uns permanent verändern. Als Individuum, als Kollektiv, als Gemeinschaft, das Unternehmen auch. Und als Unternehmen müssen wir akzeptieren, dass wir Wandlungsprozesse haben als Konstante. Und die Frage ist, wie wir unsere Position dahingehend reflektieren. Und das ist ein wichtiger Transformationspunkt, den alle drei Unternehmen, die wir auch befragt haben, immer und permanent tun. Genau, ich würde übergeben an Sophie.
Dankeschön. Genau, also vieles, was ich jetzt gleich nochmal nenne, wurde schon angesprochen, aber ich möchte noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Der nächste Aspekt ist der kulturelle Wandel durch Vernetzung. Genau, was Felix auch schon angesprochen hat bei der Definition von Wachstumsunabhängigkeit, dass diese Vernetzung auf verschiedenen Ebenen sehr wichtig ist. Und wie Hanna gerade auch schon meinte, es braucht diesen kulturellen Wandel vor allem. Also es geht ja um ein neues Wertesystem. Und dafür ist es sehr, sehr wichtig für Unternehmen, dass sie sich eine starke Community aufbauen. Auf einmal regionaler Ebene, also dass Unternehmen sich gegenseitig unterstützen in der Region. Das ist ein neues, ja, schon eine neue Definition von Unternehmertum irgendwie, dass man das sehr kooperativ sieht. Man hat es zum Beispiel während der Covid-Krise gesehen. Also als der Lockdown kam, mussten Unternehmen unheimlich schnell neues Wissen erwerben. Die mussten sich einlesen, wie funktioniert es mit der Kurzarbeit anmelden und so weiter. Sie mussten sehr schnell sich neue Konzepte überlegen. Und wenn man da in der Vernetzung ist, regional, hat man halt viel besser die Chance, auf Krisen zu reagieren. Ebenso wichtig ist auch die Vernetzung mit den KundInnen. Also es ist natürlich klar, dass ein Unternehmen sehr viel stabiler aufgestellt ist, wenn sich die KundInnen als Teil der Community sehen und hinter den Werten stehen und mit dem Unternehmen auch irgendwie Werte verknüpfen. Genau. Und da habe ich auch ein Zitat noch aus einem der Interviews, die wir geführt haben. Und zwar von dem Geschäftsführer der EWS, Sebastian Sladek, der meinte, es ist eine große Fähigkeit des Unternehmens, Menschen zu bewegen, sich zu bewegen. Und ich finde, das zeigt nochmal ganz schön dieses, dass man Unternehmertum neu denkt, dass man Unternehmen auch sieht als Teil der Transformation und auch irgendwo ja diese Fähigkeit nutzt, dass sie gut vernetzen können. Der nächste Aspekt geht eigentlich weiter mit der starken Community. Also dieser Aufbau der Community ist nicht nur wichtig nach außen hin, sondern auch innerhalb des Unternehmens. Also die MitarbeiterInnen sollten auch als Teil dieser Community verstanden werden. Da haben wir eigentlich zwei Sachen festgestellt. Einmal, dass es schon auch sehr starke Führungspersönlichkeiten braucht. Stark in dem Sinne, dass sie halt überzeugend sind, dass sie diese Werte und Visionen von Nachhaltigkeit, von neuem Unternehmertum, dass sie dafür überzeugen können. Und auch, es wird sicherlich auch Widerstände geben. Wir haben es ja vorhin auch gesehen mit der kritischen Masse. Und auch wenn man zum Beispiel innerhalb einer Branche sich für strengere Nachhaltigkeitsstandards einsetzt, wird es sicherlich Widerstände geben. Und da braucht es Personen, die für diese Werte stehen, für diesen Wandel und das halt sehr gut ja, vorantreiben können. Aber gleichzeitig braucht es eben partizipative Prozesse. Das heißt, dass die Menschen im Unternehmen nicht nur die Ziele kennen, diese Vision kennen, sondern dass sie mitentwickeln, dass sie ständig am Kritisieren sind. Da sind wir auch wieder bei dieser Reflexion. Es bringt nichts, wenn nur auf den höchsten Führungsebenen reflektiert wird, sondern es müssen eben alle Teil des Unternehmens sein, Teil dieser Vision und immer wieder mitentwickeln können und dürfen. Der nächste Aspekt sind alternative Rechts- und Organisationsformen. Da ist uns besonders eine alternative Rechtsform sehr oft begegnet, sowohl in den Interviews als auch in der Literatur, und zwar die Genossenschaften. Eine andere Form, die wir auch sehr vielversprechend finden, sind gemeinschaftsgetragene Unternehmen. Die ein oder anderen kennen sich sicherlich aus mit solidarischer Landwirtschaft. Da hat es seinen Ursprung. Inzwischen wird es auch auf andere Branchen übertragen. Was heißt das? Das heißt, es tut sich eine Gemeinschaft an VerbraucherInnen zusammen, die meistens für ungefähr ein Jahr die laufenden Kosten von einem Unternehmen vorfinanzieren. Das heißt, es werden nicht mehr Produkte und Dienstleistungen am Markt angeboten, sondern es wird eigentlich die unternehmerische Tätigkeit finanziert und dadurch erlangt das Unternehmen ja unheimlich viel Sicherheit. Also für ein Jahr hat man ja diesen Druck raus, dass man dass man Einnahmen bekommen muss, um halt die Kosten zu decken, was dann wieder Raum bietet, zum Beispiel für Reflexion, für Austausch. Und der letzte Aspekt, durch Qualität und Nachhaltigkeit eine neue Definition von Erfolg voranbringen. Da stecken zwei Aspekte drin. Wir haben schon gehört, also alternative Bilanzierung ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass sozial-ökologische Kennzahlen dort ihren Weg reinfinden und dass wir Erfolg von Unternehmen eben daran bemessen können. Der zweite Aspekt ist, dass wir das nicht nur als Kennzahlen brauchen, sondern es braucht eben auch Unternehmen, die das in der Praxis umsetzen. Das heißt, es braucht neue Geschäftsfelder, es braucht neue innovative Produktformen, was vorhin Hanna auch schon angesprochen hat. Ein weiteres Beispiel ist vielleicht, wenn man jetzt sich aus Ressourcensicht das anschaut, also aus ökologischer Ressourcensicht, kann es sinnvoll sein, dass man teilweise Wertschöpfung, die aus Produkten stammt, in Dienstleistungen überträgt. Ein gutes Beispiel ist VD, die jetzt eine Online-Plattform eingerichtet haben, wo man Outdoor-Ausrüstung auch ausleihen kann, statt es bei ihnen als Produkt zu erwerben. Sowas meinen wir mit neuen Geschäftsfeldern oder innovativen Produktformen. Genau, das war der letzte Punkt. Und wenn Sie noch Fragen oder Anregungen haben, können Sie sich immer gerne bei uns melden. Und dann würde ich an dich geben.
Ja. Brauche ich nicht. Nimm das mal mit, falls ihr anhört. Genau, jetzt haben wir hoffentlich lange genug geredet. Ich blicke mal, haben wir noch Zeit für Diskussion? Wahrscheinlich, ja, oder? Perfekt. Wir würden das in zwei Abläufen machen. Genau, wir haben Diskussionsfragen mitgebracht. Wir würden erstmal aber Verständnisfragen annehmen, die wir hoffentlich beantworten können, Felix und Sophie und ich. Deswegen einmal in die Runde gefragt, gibt es Verständnisfragen, Unklarheiten, die noch geklärt werden müssen, bevor wir in die Diskussion starten? Ja. Gerne. Wollen wir mit dem Mikro vielleicht ein bisschen
hochgehen? Ich würde dann das Mikrofon jeweils versuchen rumzubringen.
Haben wir einen Zettel, wo wir uns sortieren können?
Ja, hallo. Vielen Dank für den spannenden Vortrag. Sehr interessant. Es ist weniger eine Verständnisfrage, sondern ein bisschen so eine Hintergrundfrage. Wie viele Unternehmen habt ihr befragt? Wie seid ihr da methodisch vorgegangen? Und dieser Begriff Wachstumsunabhängigkeit, der ist ja sehr spannend. Also finde ich auch klug gewählt sozusagen. Weil das heißt ja nicht, dass die nicht größer werden können, sondern dass sie nicht müssen. Wie seid ihr mit Unternehmen umgegangen, die damit nichts anfangen können? Und konnten die anderen Unternehmen sofort was damit anfangen?
Mit dem Begriff meinst du?
Mit dem Begriff, genau. Oder musst du dir erst das Konzept erläutern? Vielleicht so als Hintergrund.
Danke. Ich glaube, ich würde für die Kurzstudie sprechen und dann würdest du für den gesamten Prozess sprechen. Ja. Genau, wir haben nur drei interviewt. Genau, VD, also drei Unternehmen, VD, die Energiegenossenschaft Schönau und Einhorn Products. Genau. Das waren klassische qualitative Interviews, die wir online durchgeführt haben und dann transkribiert haben. Genau. Zu dem Begriff Wachstumsunabhängigkeit, auf jeden Fall, diese drei Unternehmen wussten, was das ist, beziehungsweise konnten mit dem Begriff was anfangen, aber auch, weil die sich damit schon auseinandergesetzt haben. Also es waren Pionierunternehmen in diesem Bereich, reflektieren wir auch kritisch in unserer Studie die Frage nach dieser Nischenlogik. Das sind in ihrer Branche outstanding Unternehmen, die sich genau mit diesen Fragen auseinandersetzen. Und genau, aber du hast noch mehr Unternehmen befragt als ich.
Ja, es waren ungefähr 30, die werden im Forschungsbericht auch alle genannt. Auf das Konzept wurde sehr unterschiedlich reagiert. Ich hatte natürlich auch eine Handvoll von Unternehmen mit dabei, wie beispielsweise WeTel, die sind auch hier auf dem Kongress. Das ist der nachhaltige Mobilfunkanbieter EWS Schönau. Hatte ich auch mit dem Pool VD hatte ich dabei. Die sind ja natürlich alle vorne am Start, aber es gab auch durchaus Unternehmen, Otto Group beispielsweise, mit denen hatte ich auch ein Gespräch, oder ein Umweltzertifizierungsunternehmen aus meiner Heimatstadt Braunschweig. Und das wurde halt massiv im Grunde abgelehnt. Also Otto hat ganz klar diesen Wachstumsdruck und die direkte Konkurrenz heißt halt Amazon bei denen. Und bei diesem Umweltzertifizierungsunternehmen, da wurde auch beispielsweise deutlich abgelehnt, und zwar deren Argumentation, das ist das Lustige beim wirtschaftlichen Wachstum, man hat immer so eine Rationalisierung irgendwie. Und die Rationalisierung da ist, ja, also wir können jetzt hier nicht die Füße hochlegen, sondern wir müssen attraktiv sein für den Nachwuchs. Beispielsweise. Also das der wird schon abgewiegelt. Und das, die Wachstumsunabhängigkeit ist tatsächlich ein Begriff, der jetzt im Rahmen dieser Studie entstanden ist. Es gab Untersuchungen davor, 2015 und 2017, glaube ich, vom IÖW. Und da wurde der Begriff wachstumsneutral verwendet. Und da wurden 11 Unternehmen befragt. Das Problem bei dieser Sache ist, dass die tatsächlich so in ihrer eigenen Nische stecken. Also die sind sozusagen King of their Castle. Das heißt, wenn man sowieso eigentlich ein Monopol in so einer Nische drin hat, dann hat man eben auch diesen Wachstumsdruck nicht unbedingt, weil man im Grunde keine Konkurrenz hat. Und wir wollten halt Methoden entwickeln, die sich eben übertragen lassen, auch auf Branchen, wo durchaus Konkurrenz herrscht. Ja, genau, das war eigentlich...
Da ist noch eine Frage.
Ja, vielen Dank auch für den Vortrag. Eine Frage Richtung Felix. Ist schon mal vorgekommen in der Praxis, dass du so ein typisches mittelständisches Unternehmen kennengelernt hast, sagen wir jetzt mal 100 Mitarbeiter, wo die Geschäftsführung genau dieses Prinzip, was du angesprochen hast, quasi vertritt und auch verstanden hat, aber der Unterbau, also die Abteilungsleiter zum Beispiel, das ganz anders sehen und sagen, naja gut, es läuft ja alles, warum sollen wir uns ändern? Und wie gehst du halt an so eine Geschichte ran?
Das ist mir jetzt in diesem Forschungsprozess nicht begegnet, weil die Unternehmen, die sich erwärmen konnten für das Konzept oder nach unserer Definition da sowieso reinfallen, dann ist es eine Angelegenheit, die unternehmensübergreifend funktioniert. Das ist eigentlich eine Sache, die ist fest verankert, auch bei den Mitarbeitenden und so weiter. Aber wenn man jetzt von einem größeren Unternehmen herkommt, beispielsweise, dann kann durchaus das entstehen, was du gesagt hast. Und dann ist es im Grunde eine Transformation, die letztendlich eigentlich erstmal innerhalb des Unternehmens stattfinden muss. Aber ich glaube, dass es dann im Grunde wichtig ist, diese Best Practices zu haben, dass die anderen Unternehmen rausgehen. Beispielsweise, es gibt bei VD, die haben diese VD Academy, wo sie andere Unternehmen beispielsweise auch schulen. Bei VD ist eben Gemeinwohlökonomie. Sich dieses Konzeptes zu erwärmen im Grunde. Also das Sendungsbewusstsein ist, glaube ich, eine wichtige Angelegenheit. Und ich glaube, es ist auch wichtig für Mitarbeitende, die sich da vielleicht irgendwie der Transformation entgegenstellen, das im Grunde sehen zu können in anderen Unternehmen, dass es durchaus auch für die Mitarbeitenden Vorteile hat.
Ja, danke auch für den Vortrag, sehr interessant. Meine Frage ist, Felix, du hast ganz zu Beginn die grundsätzliche Kritik am Kapitalismus ausgeklammert, also nicht ganz so zentral und interessant vielleicht auch. Finde ich durchaus einen gangbaren Weg. Trotzdem die Frage jetzt bei den KMUs, wie stark wurde denn eben dieser Druck von Kapitalgebenden und Aktionärinnen beispielsweise auch angeführt? Weil das ist ja dann standardmäßig die Argumentation auf dieser kapitalismuskritischen Ebene.
Das ist ein wichtiger Punkt. Da habe ich im Forschungsbericht auch was dazu geschrieben. Also es ist so, dass wir von vornherein her zum Beispiel aktiengeführte Unternehmen ausgeklammert haben, weil da ist die Sache nochmal deutlich komplexer. Da gibt es FremdkapitalgeberInnen, gibt es einen Aufsichtsrat und so weiter. Und da sind sehr viel mehr Akteure mit sehr viel mehr unterschiedlichen Perspektiven auf das Thema unterwegs. Und dann ist die Sache natürlich nochmal deutlich komplexer. Es ist die richtige Frage und ich habe letztendlich keine konkrete Antwort darauf, weil dieser Transformationsprozess auf die Art und Weise nochmal deutlich, deutlich komplexer werden muss.
Genau, wenn ich da nochmal einhaken darf, ist, das sind diese KPIs, also die Frage nach KPIs und solange sich die auch politisch nicht ändern, worauf sich auch Shareholder beziehen, ändert sich da auch in den Bereich Aktiengesellschaften nicht, ist meine Ansicht.
Hallo zusammen, vielen Dank für den spannenden Vortrag. Ich habe eine Frage und auch eine Antwort an den Herrn oben zum Unternehmen. Ich selber arbeite für ein Unternehmen mit 80 Mitarbeitern. Wir planen und bauen Rechenzentren. Das heißt, wir sind in dieser Branche tätig, die halt extremst energieintensiv ist und eigentlich eine fürchterliche Branche ist. Sind aber selber extremst nachhaltig aufgestellt, sind Gemeinwohlökonomie bilanziert seit 4 Jahren, haben extremes Engagement auf allen Bereichen ökonomisch, ökologisch und nachhaltig, haben Mitarbeiterbeteiligungen, Gewinne investieren wir in nachhaltige Projekte und so weiter und so fort. Das Ganze wird nicht nur von der Geschäftsführung, sondern auch vom Management gelebt, aber das Unternehmen ist auch gewachsen und wir wachsen weiter, organisch wachsen wir weiter. Und neue Mitarbeiter dann mit auf diesen Zug zu bringen, das ist wirklich eine Herausforderung. Also als wir 20 Leute waren, waren es 20 Leute, die das gelebt haben. Jetzt sind wir 80, jetzt sind es 40, die das leben und 40, die wir noch mitnehmen müssen. Also das ist eine Herausforderung, die wir uns dann noch jeden Tag stellen müssen. Ich habe noch eine Frage. Es war eben die eine Aussage, dass Wachstumsunabhängigkeit wichtig ist. Auf der anderen Seite kam aber bei euch in den Folien das Thema vor, dass es unter Ihnen schon eine gewisse Größe haben muss, um genau erstmal wachstumsunabhängig zu werden. Habe ich das so richtig verstanden?
Genau. Absolut. Also das war, was wir auch kritisch reflektiert haben, das sind diese Nischenunternehmen in beispielsweise jetzt Outdoor, da ist VD einer der größten Hersteller für nachhaltige Outdoor-Kleidung in dieser Form. Und die sind aber, die können sich sozusagen Wachstumsunabhängigkeit leisten, wenn ich das mal so provokant formulieren darf. Und gerade aktuell sind es so wenige Unternehmen innerhalb Deutschlands, ich weiß nicht, wie es außerhalb aussieht, Patagonia ist auch ein gutes Beispiel, aber das ist keine kritische Masse. Und solange die keine kritische Masse haben im Bereich Wachstumsunabhängigkeit, ist es halt notwendig, sich das leisten zu können. Und wenn wir die kritische Masse erreicht haben, haben wir vielleicht diesen Tipping Point, wo das anders ist. Genau.
Es ist ja so, man hat Mitarbeitende, die wollen einen Lohn haben. Dieser Lohn ist auch, also der muss sich steigern, weil es Inflation gibt. Das heißt, irgendwoher muss das Geld für die Lohnsteigerungen kommen. Das erfolgt in der Regel darüber, dass die eigenen Produkte teurer werden. Das heißt, die, die sich diese Produkte leisten wollen, die müssen das Geld auch wiederum irgendwoher bekommen. Also man ist ja keine Insel. Man lebt ja in einem Ökosystem. Und letzten Endes wäre es so, dass man eigentlich alle ziemlich gleichzeitig dahin bringen müsste, damit das funktionieren kann. Was ist eure Antwort darauf?
Antwort ist die andere Kurzstudie, würde ich sagen, die wir nicht vorgestellt haben, Suffizienz. Genau, also die Abhängigkeit des Sozialsystems ist einer der größten Blockaden für Wachstumsunabhängigkeit, absolut. Genau, in der anderen Kurzstudie, Suffizienz, auch unterladbar auf der Codina-Website, gehen wir noch genau darauf ein, wie man halt soziale Systeme unabhängig von Wachstum machen kann.
Was noch mit einhergeht, ist, dass die Unternehmen, die nach unserer Definition in den Bereich Wachstumsunabhängigkeit fallen, beispielsweise auch deutlich flexibler sind, was jetzt Arbeitsauslastung angeht. Das ist natürlich eine Sache, die jetzt nicht direkt in der Tasche steckt, aber die Frage ist dann natürlich, wie viel Arbeitszeit hast du dann tatsächlich und wie dicht gepackt ist deine Arbeitszeit in dem Zusammenhang? Das ist die eine Seite der Medaille. Und eine wichtige Sache im Bereich Produkte ist auch, eine der Maßnahmen, um wachstumsunabhängig zu werden, ist beispielsweise so ein Shift weg von den Produkten hin eher im Grunde in den Servicebereich. Produkte zu erzeugen, die möglichst lange halten und möglichst reparaturfähig sind und das Geschäftsmodell im Grunde zu verschieben, hin eher in den Bereich Reparaturen, Instandhaltung und so weiter. Also weniger zu produzieren, Dinge, die länger funktionieren. Das ist zum Beispiel auch eins von den wachstumsneutralen Unternehmen in diesen alten Studien. Das ist nur ein Beispiel, das ist Henkel heißen die. Es ist nicht der Henkel, sondern die heißen eben auch Henkel. Und die bauen zum Beispiel Gartenmöbel. Und das sind aber Gartenmöbel, die man einmal kauft und dann noch in die nächste Generation im Grunde vererben kann. weil die sind im Grunde unzerstörbar. Aber die haben sich halt im Grunde darauf konzentriert, diese Gartenmöbel zu bauen und dann ansonsten vielleicht Sachen neu zu machen, die jetzt dann irgendwie vielleicht doch kaputt gegangen sind oder die neu zu beziehen und so weiter. Das ist halt deren Geschäftsmodell und auf die Art und Weise können die zum Beispiel wachstumsneutral bleiben.
Gut, wir haben jetzt noch 12 Minuten ungefähr. Ja, ich habe gesehen, wir haben jetzt noch 1, 2, 3 Fragen. Machen wir die?
So? Ja, das ist doch besser als Diskussion.
Okay. Gut.
Bei mir ist es auch mehr ein Kommentar. Ich bin Nico, ich bin Teil der Geschäftsführung von WeTel, bin also ein Unternehmen, Nico, was da dabei war. Ich sehe aber das erste Mal die Ergebnisse präsentiert in dieser Form und kann nur sagen, ich saß selten in einem Vortrag, wo ich so oft gedacht habe, ja Mann, genau so ist das. Der Wandel findet in den Köpfen statt als allererstes. So, das erleben wir bei ganz vielen Unternehmen, mit denen wir im Austausch sind. Deswegen gehen wir ganz stark auch in die Diskussion von Mensch zu Mensch, wenn man es da geschafft hat, Leute mitzunehmen auf die Reise und einmal die Überzeugung da ist, dann fallen diese ganzen anderen Themen, die fallen im Grunde alle natürlich mit raus. Also eine Gemeinwohlorientierung fällt am Ende einfach mit raus, wenn eine Person verstanden hat, um was es eigentlich geht. So, hervorragend, ich freue mich auf den weiteren Kontakt mit euch.
Danke. Meine Frage oder Kommentar ist eigentlich diese in meinen Augen ein bisschen unglückliche Vermengung zwischen Nachhaltigkeit und Wachstum, weil das einfach zwei komplett unterschiedliche Dimensionen sind in meinen Augen. Nachhaltigkeit, ihr habt darüber gesprochen, As-a-Service-Modelle, auch jetzt gerade der Beitrag zu sagen, natürlich können Unternehmen, wenn sie ihre Geschäftsmodelle hin zu As-a-Service ändern, Dienstleistungen anbieten, die nicht ressourcenintensiver oder weniger ressourcenintensiv sind, großartig, das ist gut für die Nachhaltigkeit. Die Frage Wachstum oder Nichtwachstum ist in meinen Augen davon komplett unabhängig, weil natürlich wollen wir in bestimmten Dimensionen wachsen. Wir wollen mehr Wohlergehen, wir wollen mehr Wohlstand, wir wollen mehr Selbstverwirklichung, aber wir wollen halt vielleicht nicht ökonomisches Wachstum oder sozusagen ungesundes Wachstum. Und weil sozusagen diese Diskussion vielleicht habt ihr da einen Kommentar darauf. Ich finde, das ist manchmal ungünstig, wenn man das verquickt, weil dann ist man sehr schnell in der Diskussion, wollen wir jetzt Wachstum oder nicht? Ich glaube, jeder will mehr Wohlstand, aber Wohlstand muss halt nicht immer bedeuten, mehr Produkte. Und ich glaube, darauf könnte man vielleicht noch mehr eingehen.
Willst du zuerst? Muss ich?
Ja, okay, das sind jetzt verschiedene Fragestellungen. Also zunächst mal gibt es unterschiedliche Formen des Wachstums. Es gibt ein quantitatives Wachstum, das wird normalerweise grob bemessen am Umsatz und am Personal. Und es gibt ein qualitatives Wachstum. Das ist beispielsweise die Ebene, die uns häufig begegnet ist in diesen Interviews. Und es ist natürlich richtig, was Hanna gerade gesagt hat, das Unternehmen braucht eine gewisse Größe. Und im Gespräch mit Nico von WeTel beispielsweise war es so, ich glaube, wir haben vor einem Jahr oder sowas gesprochen. Und da hattet ihr Kundinnen, ich nenne jetzt die Nummer nicht, aus Verschwiegenheitsgründen, aber ihr seid jetzt rausgegangen in den letzten Wochen mit dem Thema, dass ihr jetzt 10.000 Kundinnen habt. Und die Aussage damals in dem Interview war, dass ihr ungefähr 15.000 bräuchtet, um finanziell stabil zu sein. Das heißt, aber der Unterschied ist im Grunde, und das ist natürlich irgendwie eine Gratwanderung, welches Unternehmen darf wachsen und welches darf nicht wachsen. Bei WeTel ist es beispielsweise so, die haben sich überlegt, wie tragen wir das Thema Nachhaltigkeit breiter in die Öffentlichkeit. Und dann war die Überlegung, okay, Mobilfunk, das braucht jeder. Und das ist dann ein Unternehmen, das muss dann im Grunde wachsen. Aber die stecken dann beispielsweise das Wachstum, deren Qualitätswert ist zum Beispiel auf Service-Ebene. Also von daher, ich gebe dir recht, aber es ist halt eine Gratwanderung. Und zum Thema Wohlstand allgemein, das ist das Thema Wachstumskritik hat 1956 angefangen mit einer Veröffentlichung eines Österreichers. Ich habe den Namen nicht parat, aber ich zitiere den in diesem Forschungsbericht. Und der hat im Grunde schon erkannt, was heute Postwachstumsleute wie Nico Pech und so weiter im Grunde auch erzählen. Wohlstand hat im Grunde so eine umgekehrte U-Funktion, so wie Koffein beispielsweise auch. Das heißt, eine gewisse Dauer funktioniert das gut und dann steigt im Grunde der Stress und es fällt eigentlich in den negativen Bereich. Das heißt, die Frage ist, wie definierst du Wohlstand? Und die Frage ist, irgendwann hört der Wohlstand auf, die Menge an Wohlstand, die Menge an Privilegien, die Menge an Dingen, mit denen man sich umgibt, hört dann irgendwann auf, irgendwie tatsächlich sich gut anzufühlen und kippt dann im Grunde in den Stressbereich rein. Und wir als globaler Norden haben eigentlich diesen Umkehrpunkt schon lange eigentlich überschritten, weil wir unfassbar privilegiert sind und unfassbar viele Ressourcen eigentlich zur Verfügung haben.
Okay, ich mache da nochmal weiter. Danke auch für den Vortrag. Ich habe so ein bisschen die Frage oder sehe so ein bisschen kritisch, wie funktioniert das Ganze, wenn man das zum Beispiel am Beispiel von VD sieht, bei euch, wenn man in eine Abwärtsspirale kommt? Also was passiert, wenn Produkte oder Serviceleistungen nicht mehr so funktionieren? Was passiert, wenn Kunden weniger werden? Weil dann kommt man doch immer in so eine Art Drucksituation rein, wo man halt, wenn man Innovation haben will, irgendwie Wachstum braucht. Und wenn man aber Kredite braucht, steigt wiederum der Druck, dass auch gewachsen werden muss. Also wie funktioniert das im negativen Sinne? Im positiven Sinne, wenn Wachstum automatisch irgendwie so ein bisschen passiert oder unabhängig passiert, weil man das Geld nicht braucht, dann ist ja super. Aber wenn man halt schon so weit ist, dass es wieder abwärts geht, was ist da der Punkt?
Ich würde mal starten, weil wir VD auch interviewt haben. Genau, da würde ich auf diese starke Community verweisen. Also die stellen sich nicht diese Frage, weil sie sehr viel für diese KundInnenbindungen tun, sehr starke, versucht eine Beziehung, wirklich eine menschliche Beziehung zwischen diesen Kundinnen und dem Unternehmen aufzubauen und eine starke Identifikation, sodass zum Beispiel auch Einhorn ein gutes Beispiel, sodass sie sozusagen ein konstantes Wachstum bis hin zum weniger, zu mehr Wachstum, Wirtschaftswachstum haben. Also die stellen sich, glaube ich, gar nicht die Frage, die du gerade gestellt hast. Und aber auf jeden Fall spannend. Ich weiß nicht, ob du Unternehmen interviewt hast, die in diese Richtung gingen.
Die Frage kam nicht auf, das ist natürlich eine wichtige Frage in dem Zusammenhang, aber ich kann es im Grunde nur auch so beantworten. Auf dem Weg hin zum Thema Wachstumsunabhängigkeit sind die Kundinnen und Kunden extrem wichtige Akteure in diesem Bereich, die das im Grunde eigentlich mittragen müssen. Und dann kommt natürlich irgendwo der Punkt, wo der Idealismus aufhört und das muss sich irgendwann tragen. Von daher gebe ich dir recht, das ist eine wichtige Angelegenheit.
Sophie hat noch eine Ergänzung.
Ich würde auch noch mal auf die tolle Unternehmensform des gemeinschaftsgetragenen Unternehmertums verweisen. Ein Beispiel, wie man mit sowas umgehen kann. Lohnt sich damit auseinanderzusetzen.
Das waren alle Fragen oder noch eine?
Mir ist noch eine eingefallen, genau. Ich schließe damit im Grunde an die erste Frage an und dann ist da vielleicht auch ein ganz schöner Bogen da. Wir sind ja fast fertig. Und zwar, es ist ja eine Weltanschauung, mit der man da kämpfen muss, die so tief verankert ist, dass das wahrscheinlich schwierig ist, das jemals oder vielleicht auch gelingt, das jemals umzukehren quasi, weil es ja ganz fest mit Erfolg verbunden ist, dass man wächst und da rauszukommen, stelle ich mir extrem schwierig vor. Was ich ganz interessant auch am Framing fand, das ist super, dieses Wachstumsunabhängig hilft da natürlich schon mal extrem viel. Was ich auch echt spannend fand, war, was auf einer Folie von dir vorkam, Resilienz. Ich könnte mir vorstellen, dieses Konzept der Resilienz mit Wachstumsunabhängigkeit zu verknüpfen, könnte da auch gut zum Erfolg führen, weil Felix meinte ja auch, je mehr ein Unternehmen wächst, desto krisenanfälliger kann es auch durchaus werden. Und vielleicht kann man hier auch noch gute Verbindungen schaffen, weil Resilienz ist ja auch gerade ein durchaus hippe Erscheinung, sag ich mal.
Genau, es war nicht ganz unbewusst gewählt, diesen Begriff vor allem im Titel zu erwähnen. vor allem in der Literatur, in unserer Literaturanalyse zu schauen, okay, wie kann das eigentlich zu dieser Zukunftsfähigkeit, zur Resilienz von Unternehmen führen, Wachstumsunabhängigkeit als Weg. Und auch nochmal das Plädoyer stark zu machen, zu sagen, hey, wir sind gar nicht gegen Wachstum, also, sondern wir stellen das ökonomische Wachstum in Frage als Prozess, als Reflexionsprozess und die Frage, okay, wie kann man eigentlich agnostisch, resilient gegenüber all diese negativen Effekte, die Wirtschaftswachstum, ökonomisches Wirtschaftswachstum mit sich bringt, wie kann man resilient sein, ja, auf jeden Fall. Genau, es sind noch 3 Minuten. Ich glaube, die Diskussion hat wunderbar geklappt. Möchtest du noch einen Abschlusspunkt sagen? Ein Rauschmesser.
Und zwar verbunden mit der, Frage, wie man die kritische Masse herstelle.
Ist das laut genug?
So ladies and gentlemen, at TED we talk a lot about leadership and how to make a movement. So let's watch a movement happen, start to finish in under 3 minutes and dissect some lessons from it. First, of course you know, a leader needs the guts to stand out and be ridiculed. But what he's doing is so easy to follow. So here's his first follower with a crucial role. He's going to show everyone else how to follow. Now notice that the leader embraces him as an equal. So now it's not about the leader anymore, it's about them, plural. Now there he is calling to his friends. Now if you notice that the first follower is actually an underestimated form of leadership in itself. It takes guts to stand out like that. The first follower is what transforms a lone nut into a leader. And here comes a second follower. Now it's not a lone nut, it's not 2 nuts. 3 is a crowd, and the crowd is news. So a movement must be public. It's important to show not just the leader, but the followers, because you find that new followers emulate the followers, not the leader. Now here come 2 more people, and immediately after, 3 more people. Now we've got momentum. This is the tipping point. Now we've got a movement. So, notice that as more people join in, it's less risky. So those that were sitting on the fence before now have no reason not to. They won't stand out, they won't be ridiculed, but they will be part of the in crowd if they hurry. So over the next minute, you'll see all of the those that prefer to stick with the crowd, because eventually they would be ridiculed for not joining in. And that's how you make a movement. But let's recap some lessons from this. So, first, if you are the type, like the shirtless dancing guy, that is standing alone, remember the importance of nurturing your first few followers as equals. So it's clearly about the movement, not you. Okay, but we might have missed the real lesson here. The biggest lesson, if you noticed, did you catch it? Is that leadership is over-glorified. That yes, it was the shirtless guy was first, and he'll get all the credit, but it was really the first follower that transformed the lone nut into a leader. So as we're told that we should all be leaders, that would be really ineffective. If you really care about starting a movement, have the courage to follow and show others how to follow. And when you find a lone nut doing something great, have the guts to be the first one to stand up and join in. And what a perfect place to do that, TED. Thanks.
Ja, vielen Dank für den super Rausschmeißer und nochmal großen Applaus für die Präsentation.